Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Das ist eine Sonderfolge, in der wir uns, liebe Birgit, eigentlich befassen wollten mit den Beschlüssen und den Diskussionen auf dem Ärztetag, mit den Hauptthemen, die wir angekündigt haben. Und wie immer im Leben kamen die Dinge erstens anders und zweitens, als wir dachten.
In der Tat. Und diesmal auch tatsächlich mit einem Paukenschlag.
Am Freitagnachmittag haben die Studierenden, insbesondere einige, die zum Vorstand der BVMD gehören und regelmäßig auch am Ärztetag teilnehmen, hatten sich geöffnet und über verbale und andere Übergriffigkeiten sexueller Art auf dem Deutschen Ärztetag berichtet, dass das auch schon früher mal passiert ist, aber zu Recht das Fass übergelaufen ist. Wie hast du es empfunden? Wie hast du es wahrgenommen? Du hast ja direkt gegenüber gesessen.
Ja, ich war natürlich erstmal erstaunt, dass diese Dinge zur Sprache kamen, aber ich fand es auch total gut und wichtig. Erschreckt hat mich vor allen Dingen das Ausmaß der überdeutlichen Anmache, die da stattgefunden hat, und der Übergriffigkeit von Seiten offensichtlich der Teilnehmenden, und ich gehe davon aus, dass es in der Überzahl Männer gewesen sind, Delegierten auf dem Ärztetag gegenüber den weiblichen Studierenden.
Ich habe das ja schon am Ärztetag gesagt. Ich habe mich nicht gewundert. Ich habe mich gewundert, dass sich alle wundern. Das Thema ist gesellschaftlich bekannt und der Umstand, dass wir immer so getan haben, als wäre das überall präsent, nur nicht bei uns. Das ist ja das, was ich versuche seit über einem Jahr zu thematisieren. Das ist ja in den Krankenhäusern, in den Praxen, auch immer wieder ein Thema. Übergriffigkeit, sei es verbal oder noch schlimmer körperlich, gegenüber PatientInnen, gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber Studierenden, gegenüber Weiterzubildenden und so weiter und so fort. Das ist ja ein großes Thema und ich hatte das ja als eine Erscheinungsform der ja unangemessenen Machtausübung verstanden. Wir haben ja öfter drüber gesprochen.
Ja, ich glaube, das ist es auch. Und ich war nur überrascht davon, dass es heutzutage noch so ist. Jede Frau, die sich im Medizinsystem bewegt, hat damit ihre Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Und ich würde sagen, fast jede Frau. Und in welcher Form auch immer das passiert, Kommentare zur körperlichen Erscheinung, direkte, unverblümte Anfragen, was auch immer das gewesen ist, mag ja in den 80ern und danach irgendwie noch zum gesellschaftlichen Ton gehört zu haben. Aber heutzutage, muss man sagen, ist die Sensibilität in dieser Hinsicht ja viel, viel größer. Und ich wundere mich darüber, dass das in einigen Gehirnen offensichtlich noch nicht angekommen ist.
Ja, also ich sag mal, du hast völlig recht, es war auch in den 80ern schon falsch. Mhm. Nicht, dass es richtig war, aber das gehörte zu einem Gesellschaftsbild der Vergangenheit, von der wir meinten, das sei überholt. Oh. Und ich habe ja auch privat mich darüber unterhalten und habe auch gesagt, selbst wenn ich an meine eigene Vita denke, vieles, was ich vielleicht vor 20, 30 Jahren lustig fand oder wovon ich dachte, das ist doch gar nicht so schlimm, heute schlage ich meinen Kopf darüber zusammen, wie ich als junger Mensch darüber gedacht habe. Und ich würde das niemals wiederholen und niemals sagen und nicht mal denken. Und ich hoffe, sollte ich jemals irgendwas gesagt haben, was jemanden getroffen, gekränkt oder unangemessen rübergekommen ist, die Person möge es mir verzeihen. Ich sage es ja nicht sozusagen, es ist ja kein Beichtstuhl. Ich will nur das bestätigen, was du sagst. Wir dachten, dass das gesellschaftliche Verständnis und auch das Selbstverständnis würde sich in eine andere Richtung bewegen. Aber deswegen bin ich ja sehr dafür gewesen, dass wir das innerhalb der Ärzteschaft auch thematisieren und auch angehen, weil ich glaube, dass das, dass die sexuelle Übergriffigkeit und auch Diskriminierung nach Geschlecht Themen sind, die im Kontext von, ich sag mal, unangemessener und vermeintlich unbegrenzter Machtausübung ganz besonders häufig auftritt.
Das ist ja nicht nur ein Problem der Ärzteschaft, aber eben auch der Ärzteschaft, weil die Hierarchie so stark ausgeprägt ist. Es gibt ja auch, wie wir wissen, in anderen gesellschaftlichen Institutionen, in Kirchen, in anderen Organisationen genau das ähnliche Problem. Aber die Ärzteschaft ist davon überhaupt nicht frei gewesen, auch in der Vergangenheit schon gar nicht. Und die Frage ist, mit welcher Struktur hängt das eigentlich zusammen? Warum denkt man eigentlich, dass man sich sowas herausnehmen kann?
Ja, und es betrifft ja nicht nur die Kolleginnen. Wenn man das so weiterdenkt, ist die Frage, wer wird befördert, genau. Wer kann welche Karrierewege einschlagen und wer nicht. Da zeigt sich ja immer wieder, dass die im Prinzip uneingeschränkte Macht in den Führungsetagen leider eine große toxische Rolle bei dieser ganzen Diskussion spielt. Ich sage ja immer, in der Regel ist es ja so, dass der Arbeitgeber, und ich formuliere das bewusst männlich, der Arbeitgeber, der Weiterbilder, möglicherweise der Doktorvater oder derjenige, der den Postdoc und den Habilitationsweg mit begleitet, immer ja dieselbe Person ist. Das heißt, man ist in der Abteilung maximal auf die Leitung angewiesen. Und sich zu wehren ist schwierig. Und bei allem Respekt, nicht jeder macht das. Aber es gibt genug Leute, die auf die Idee kommen, genau diese Position auszunutzen. Sei es denn gegenüber den Kolleginnen, aber genauso auch, wenn es darum geht, männlichen Kollegen, die als potenzielle Konkurrenten erscheinen oder aufstrebende Persönlichkeiten, dass man denen im Weg steht und ihn nicht weiterkommen lässt.
Das ist auch eine Frage des Führungsverständnisses. Also heutzutage ist man ja gut beraten, eine Führungsrolle nicht intuitiv auszuüben, sondern zu reflektieren, von welchem Menschenbild und Führungsverhalten man ausgehen will. Das wird ja auch in Kliniken, in exponierten Positionen gefördert. Es gibt Leitbilder, aber alles das scheint ja nicht zu helfen.
Ja, Führung ist ja letzten Endes keine Sache, die Gott gegeben ist. Auch das ist ja sehr oft missverstanden in der Medizin. Viele denken, ich bin der geborene Chef, ich bin der geborene Chirurg, ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Ist ja nicht so. Wir müssen alles lernen. Operieren muss man lernen, führen muss man auch lernen. Das ist gar keine Frage.
Also fachliche Exzellenz ist ja immer das Kriterium gewesen für Führungspositionen. Das spielt natürlich auch eine große Rolle, aber es hat ja noch eine andere Seite. Und gerade in Bezug auf Führung von Mitarbeitenden beziehungsweise Weiterentwicklung einer bestimmten Atmosphäre, die förderlich ist für die Mitarbeitenden. All diese Sachen stellen sich nicht von selber ein.
Ja, und ich glaube, dass wir auch ein ganz besonderes Verhältnis haben während der Phase der Weiterbildung. Da sind die Abhängigkeiten bei dem jetzigen System besonders groß. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass wir sehr viel getan haben, um gute Voraussetzungen für eine gute Weiterbildung zu schaffen, dass wir aber dann irgendwann aufgehört haben, nach der Folgezeit zu gucken, also eine Qualitätssicherung zu betreiben und einmal zu schauen, wer bildet wie weiter aus. Und es geht nicht darum, zu kontrollieren oder an den Pranger zu stellen. Das ist total falsch verstanden gewesen in den Diskussionen all die Jahre zuvor. Aber gerade jetzt zeigt sich, warum es wichtig ist, zu sehen, wer bildet wie aus, wie gut aus, wie fair aus, wie ausführlich aus? Und deswegen haben wir uns ja auch sehr stark gemacht hier in Hamburg dafür, dass wir die Evaluation der Weiterbildung konsequent machen und immer wieder machen, in regelmäßigen Abständen. Und wir müssen auch dorthin kommen, dass es nicht eine allgemeine Umfrage ist, so nach dem Motto, wie zufrieden ist man im Fach so und so in Hamburg?
Und sondern, wenn nicht, dann ist auch egal.
Ja, ganz genau, ganz genau. Das ist genau, das ist nämlich der zweite Punkt. Der erste Punkt ist, wir müssen rausfinden, was läuft wo schief, um dann auch Konsequenzen daraus abzuleiten. Und um auch da wieder die unnötige Schärfe rauszunehmen, da geht es ja nicht darum, jeden, der irgendwas suboptimal macht, gleich ins Gefängnis zu stecken, sondern primär geht es ja darum zu finden, wo gibt es Verbesserungspotenzial, wo kann man die Dinge besser machen und dass man es gemeinsam gestaltet. Und da, wo es eben nicht geht, da, wo die Willkür herrscht, da muss man hinterkommen und da muss man eventuell zu anderen Mitteln greifen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass man erstmal allen anderen hilft, die es besser machen können und auch besser machen wollen.
Und es gibt ja auch genug Unterstützungsangebote. Also was du sagst, es geht nicht darum, an den Pranger zu stellen, sondern zu helfen, dass für alle die gleichen Bedingungen zum Beispiel da sind, die in Weiterbildung sind. Denn auch diese Menschen werden irgendwann oder ein Teil von ihnen in eine Führungsposition kommen und sie werden dann vor denselben Problemen stehen und hoffentlich gut vorbereitet sein oder vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die jetzige Generation.
Also um es kurz zusammenzufassen, die Punkte, die wir übrigens in einem Antrag auf den Deutschen Ärztetag gebracht haben, die Qualitätssicherung der Weiterbildung, Aufbau von Registern, in denen wir wissen, wer macht wo was, verbunden dann auch mit den Fragen, die du gerade angesprochen hast. Das sind auch alles praktische Möglichkeiten, nicht nur die Weiterbildung zu verbessern, sondern auf der anderen Seite die Abhängigkeiten zu reduzieren, auf der Seite der jüngeren Kolleginnen und Kollegen und auf der anderen Seite, ich sag's einfach mal so, eine Machtbeschränkung zu betreiben bei denen, die auch die Möglichkeit haben, Machtmissbrauch zu betreiben. Und ich sag mal, alles, was kulturell ist, was einen gesellschaftlichen Hintergrund hat, wird man zwar nicht alleine innerhalb der Ärzteschaft lösen, das müssen wir als Gesellschaft lösen, aber ich denke, wir können Teil dazu beitragen, in selbstkritischer Betrachtung zu sagen, wo haben wir es nicht so gut gemacht und wie können wir es besser machen, um mit einem guten Beispiel voranzugehen. Und dazu müssen wir uns alle selbst, vor allem meine Geschlechtsgenossen, sich an die eigene Nase fassen.
Und vielleicht in diesem Zusammenhang nochmal zu betonen, es ist wichtig, dass, wenn es irgendwo Vorfälle gibt, die Betroffenen sich melden. Und wir haben ja in unserer Kammer auch eine Anlaufstelle geschaffen, bei der Beschwerden dieser Art vorgetragen werden können, wo man gemeinsam nach Lösungswegen suchen kann und Beratung stattfindet.
Ja, also für die es nicht kennen, konkret gesagt, ist das die Anlaufstelle gegen Diskriminierung, die ärztliche Anlaufstelle gegen Diskriminierung. Und das richtet sich ja nicht nur sozusagen an diejenigen, die sich aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen Herkunft benachteiligt fühlen. Das betrifft auch und vor allem Frauen, die zu den größten Benachteiligten unter den Kolleginnen und Kollegen gehören. Auch die können sich an uns wenden. Ich glaube, dass wir mit der Anlaufstelle erstmal eine Möglichkeit haben, weiter zu beraten und zu helfen, wie man vorgehen kann in solchen Situationen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir zukünftig vielmehr den Handlungsspielraum der Berufsordnung nicht nur nutzen können, sondern auch nutzen sollten, um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir es ernst meinen und dass es nur ein Schnack ist, dass wir ein paar Tage Betroffenheit zeigen, weil es in den Zeitungen groß zu lesen ist und dann ist alles wieder vergessen und beim Vorherigen. Ich glaube, wir haben es in Hamburg ernst gemeint. Deswegen haben wir das letzte Jahr auch sehr intensiv das Thema diskutiert in Hamburg. Deswegen haben wir auch diese Themen der Weiterbildung und die Abhängigkeiten während der Weiterbildung versucht, ins Bewusstsein zu holen, weil wir glauben, dass die Berufsordnung trotz des engen Rahmens am Ende viel mehr bewirken kann, als das bis jetzt gemacht wurde. Und das sollten wir ausschöpfen und ausnutzen.
Wir nehmen das ja auch in den Beratungen im Vorstand immer sehr ernst, Themen, wenn Themen solcher Art an uns herangetragen werden, die die Berufsordnung betreffen. Also da denken wir schon intensiv drüber nach. Aber was es sonst für Konsequenzen noch gibt, gegebenenfalls strafrechtlicher Art, auch über diese Dinge klärt die Anlaufstelle dann auf.
Das ist so. Also nutze ich das mal für einen Appell. Wendet euch bitte gerne an uns, an die Anlaufstelle. Und eins will ich auch nochmal sagen. Oft wird ja gefragt, warum macht die Kammer denn nichts? Oder warum machen die Institutionen nichts? Dazu kann ich zwei Dinge sagen. Wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn wir nicht wissen, was passiert ist, können wir auch nichts machen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das ist für mich noch fast wichtiger, ich frage mich, was los ist mit den Leuten, die drumherum sitzen. Wenn im OP-Saal zum Beispiel eine Kollegin entweder im Sinne von Beleidigung hart angegangen wird oder gar sexuell konnotiert angegangen wird, da kann ich doch nicht daneben stehen und zuhören und zugucken und sagen, naja, das ist ja immerhin unser Chef, der das macht. Wenn ich was dagegen sage, dann kriegen wir alle Ärger. Ich glaube, wenn es sowas gibt, dann muss man das direkt ansprechen, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist sich die Person nicht im Klaren, was sie gerade macht. In diesem Fall ist es ja ein Er, die Person zwar weiblich, aber der Mann, der das sagt, ist sich nicht dessen bewusst, was er gerade anrichtet. Aber dann muss man ihn auch mal ordentlich rütteln und wecken und sagen, so geht das nicht. Und dann ist hoffentlich das Problem behoben. Oder es ist jemand, der gar kein Bewusstsein und kein Verständnis für diese Dinge hat. Aber dann muss ein anderer ihn zur Ordnung rufen, weil derjenige wird sich selbst nicht im Zaum halten können. Insofern würde ich auch sagen, auch etwas soziales Engagement und Zivilcourage gehört auch zu diesem Themenkomplex dazu, nicht daneben zu stehen und das geschehen zu lassen. Und das gilt für alle, egal wer dann sozusagen der Täter ist und wer die betroffenen Personen sind.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht das Gefühl entwickelt, dass man allein ist in dieser Situation.
Ja, gut, das Gefühl entwickelt man nur dann, wenn die anderen einen alleine lassen. Und deswegen macht man sich das, glaube ich, auch ein bisschen leicht, wenn man sagt, warum tun die Institutionen nichts dafür? Ich glaube, jeder, der daneben steht und nicht eingreift, er oder sie muss das für sich verantworten und auch vor den Betroffenen verantworten, warum man nicht eingeschritten ist.
Die Frage, die sich ja nun anschließt an diesen Ärztetag und an diesen Paukenschlag, der sozusagen da passiert ist, was glaubst du denn, welche Konsequenzen das haben wird, beziehungsweise was kann denn die Ärzteschaft machen, um sich diesem Problem anzunähern?
Ich sage etwas, was nicht populär ist und ohne die Menschen in Sippenhaft nehmen zu wollen. Das genauso wie wir sagen können, dass die Täter fast immer Männer sind, genauso fürchte ich, muss man sagen, dass es auch immer Männer in Führungspositionen sind. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, auch über die Frage der Führung im Gesundheitswesen zu sprechen. Das müssen wir klar thematisieren. Wir müssen auch über das Thema der Machtkonzentration sprechen. Wir müssen über den Sonderfall Akademie sprechen, sprich die Universitäten und die Vorkommnisse im universitären Umfeld, weil da die Abhängigkeiten noch größer sind, weil die Verwicklungen da noch größer sind. Da ist man nicht nur Angestellter, sondern auch wissenschaftliche mitarbeitende Person mit entsprechenden Abhängigkeiten. Und ich bleibe dabei. Wir müssen auch das Thema Weiterbildung anders ernsthaft betreiben, weil da viele, viele Dinge sich drin in diesem Themenkomplex vereinen, die zu einem wesentlichen Teil zu dieser Problematik beitragen. Da wird man sich nicht vordrücken, auch dieses Thema weiterzubringen. Auf dem Ärztetag, du wirst dich erinnern, habe ich ja als kritisches Beispiel gebracht, dass es für viele selbstverständlich ist, die Studierenden zu duzen und sich aber siezen zu lassen.
Ja, das hast du gesagt, das fand ich auch gut.
Und das ist ein Unding, das sind alles erwachsene AkademikerInnen. Natürlich kann man sich gegenseitig das Du anbieten, aber das gegenseitige Einverständnis ist was anderes als das Aufdrücken. Und das fragt man höflich, da bleibt man, glaube ich, auch sollte man innerhalb auch des ganz üblichen, einfachen Höflichkeitsrahmens bleiben. Das macht keinen Unterschied, ob ich einem Erwachsenen draußen begegne oder einem Erwachsenen in einem universitären Umfeld begegne. Das bleibt ein erwachsener
Mensch.
Die sind
auch erwachsen.
Ja, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ja, ja. Wir haben uns ja auch vorgenommen, noch bevor das alles passiert ist, gab es einen Antrag der Vizepräsidentin des Ärztinnenbundes mit einem Abgeordneten aus Nordrhein, meine ich, mit mir zusammen, dass wir nächstes Jahr auf dem Ärztetag genau das Thema Machtmissbrauch zum Hauptthema, zum Leitthema des Deutschen Ärztetages machen. Ehrlicherweise hatte ich gehofft, dass wir das aufgrund unserer allgemeinen Kenntnisse und des Wissens das machen würden, dass das jetzt so eine Aktualität gewinnt, mit dem Fokus auf den Ärztetag selbst. Das ist sehr bedauerlich, aber das zeigt, glaube ich, dass wir nicht so ganz falsch gelegen haben hier in Hamburg mit all dem, was wir die ganzen letzten Monate und Jahre versuchen zu kritisieren.
Ich glaube das auch und ich denke auch, dass man kann jetzt nicht sagen, wir schieben das jetzt auf das nächste Jahr. Also man kann jetzt nicht einfach so tun, als wenn nichts wäre und alles weiterlaufen lassen und sagt dann, ja, aber 2027 wird es auf dem Ärztetag das große Thema sein. Ich hoffe, dass das Anstoß ist, dass auch in kleineren Einheiten, im Gesundheitsbetrieb insgesamt, überall diskutiert wird und dass jetzt auch die aus der Deckung kommen, die das bislang einfach so hingenommen haben.
Ja, also ich bin bei dir. Bis zum nächsten Jahr schweigen ist keine Option. Zu sagen, dass wir uns aber auf dem Ärztetag nicht grundsätzlich mit uns selbst befassen wollen, wäre auch keine Alternative. Ja. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die voneinander unabhängig passieren müssen. Genauso wie du sagst, niedrigschwellig jetzt schon entsprechende Maßnahmen einleiten und in entsprechenden Kreisen Diskussionen zu beginnen und Maßnahmen anzuschließen. Ich finde es aber wichtig, dass wir auch auf dem Ärztetag als Signal der Ärzteschaft uns damit befassen, dass wir diese alte Welt endlich hinter uns lassen. Und ich hoffe, dass der Ärztetag dann nicht der Anfangspunkt einer Diskussion ist, sondern das Zeichen des Abschlusses mit einem Zeitalter, das längst eigentlich in die Tonne gehört.
Das ist jetzt schön, dass du das sagst. Das wäre wirklich ein traumhaftes Ergebnis dieser Diskussion, wenn das dann überhaupt möglich ist, die irgendwann zu beenden. Ich glaube zwar, es wird es immer geben, aber vielleicht wird es weniger und es wird vor allen Dingen als nicht zu akzeptierendes Verhalten dann doch gesehen werden. Und das wäre mir wichtig.
Ja, und wo wir schon dabei sind, Wünsche zu äußern, ich würde mir wünschen, dass wir die Diskussion nicht mit einem emotionalen Furor führen,
ja,
weil ich die Sorge habe, dass diese wirklich wichtige Diskussion auch der kulturellen Entwicklung nicht zu diesem üblichen gesellschaftlichen Kulturkampf in den sozialen Medien verkommen sollte, der zu einer Polarisierung führt, an deren Ende man nur laute Schreihälse hört, aber diejenigen, die Hilfe brauchen, werden nicht gehört. Und diejenigen in der Mitte der Gesellschaft, die man eigentlich mitnehmen kann auf dem Weg einer Veränderung, sind auf dem Weg dorthin schon wegen der Schreihälse so verschreckt, dass sie nicht mehr mitmachen. Das ist eine große Gefahr. Also ich glaube, das müssen wir mit sehr viel Sensibilität für die Betroffenen betreiben auf der einen Seite, dass sie nicht sozusagen Second-Victim-Erlebnisse haben auf dem Weg dorthin. Und das Zweite ist, dass wir einen Großteil der Gesellschaft konstruktiv und zivilisiert mit auf den Weg nehmen, damit sie den Schritt mit uns machen und nicht alle in gegenseitigen Vorwürfen und Polarisierungen zerfallen und dass die Diskussion irgendwann zerfasert und sich verläuft.
Ja, zumal wir das Oberthema nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Das Oberthema ist ja eine unangemessene Nutzung einer Machtposition. Und was du auch gesagt hast, das bezieht sich auch auf Förderung von Mitarbeitenden, auf das Klima in Abteilungen. Also das ist ja ein viel größeres Thema als das sexualisierte Thema.
Ja, vielleicht nochmal zur Terminologie. Ich würde sogar sagen, wenn du mir zustimmst, die sexualisierte Gewalt ist ein Instrument,
ja,
das zur Anwendung, ja, kommt in der Machtausübung. Ja. Dazu gehört aber auch Rassismus, persönliche Geringschätzung,
ja,
andere psychologische, genau, Tricksereien, die man
Isolation
verwendet. Isolation, richtig, richtig, Bossing.
Genau.
Das sind ja alles Themen, die da reingehören.
Ja. Ja.
Und man sollte versuchen, die Krankheit zu bekämpfen und nicht das Symptom.
Ja, obwohl das Symptom auch schon schlimm genug ist.
Wir hatten aber natürlich auch andere Themen auf, ja, dem Ärztetag.
Bis Freitag hatten wir ganz viele Themen. Wir waren ja schon am Montag angereist und haben dann am Dienstagnachmittag das Dialogforum mit den jungen Ärztinnen und Ärzten gehabt. Und da müsstest du eigentlich vielleicht mal zwei Worte zu sagen. Ich fand, das war ein sehr eindrückliches Erlebnis, weil das Thema war ja die Frage, wie wir mehr junge Ärztinnen und Ärzte beteiligen können und engagieren können für die ärztliche Selbstverwaltung.
Ich durfte ja mal wieder moderieren. Das hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und das, was mich sehr überrascht hat, war, wir waren ehrlicherweise vom Orga-Team vorher so ein bisschen reserviert, weil wir dachten, naja, wenn man sagt, Weiterbildung kommen alle, wenn wir sagen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf kommen alle, aber wenn wir sagen, Selbstverwaltung, Ärztekammer und so, dann ist es für alle so ein trockenes Thema, da kommt keiner. Da hatten sich tatsächlich doppelt so viele Leute angemeldet, wie in den Raum gepasst haben und damit deutlich, deutlich mehr als in allen vorangegangenen Veranstaltungen, die wir da mitgemacht haben.
Das ist doch eigentlich toll.
Das ist ein super Zeichen. Das heißt, Selbstverwaltung ist nicht ein Thema von gestern, sondern offensichtlich ein Thema für morgen. Wie hast du denn die Diskussion erlebt? Es gab ja so einen Schlüsselmoment, da ging es auch um die Weiterbildung. Da hat einer, der in der Fischbowl-Diskussion, ein junger Kollege, der dabei war, gefragt, naja, wer kennt es denn, wenn für die Facharztreife Bescheinigungen ausgestellt werden, die nicht der ganz der Wahrheit entsprechen? Und da sind extrem viele Hände hochgegangen. Was hast du dabei gedacht?
Ja, da wurde endlich mal was angesprochen, was natürlich auch durch das Logbuch nicht ganz ausgeschlossen ist, was ja in meiner Generation noch die geschweifte Klammer war, die
jetzt
Bescheinigung
ist der
geschweifte
Klick.
Ja, genau, das gibt es ja auch noch. Und ich glaube aber, dass wir da auch viel Energie da reingesteckt haben, in Zukunft solche Tendenzen zumindest zu minimieren. Denn es soll ja im Rahmen einer guten Weiterbildung eben auch Kompetenzen vermittelt werden, die dann tatsächlich auch beherrscht werden. Es geht ja auch um Handlungskompetenz. Also dieses ganze Weiterbildungskonzept beruht ja auf dieser Art der Vermittlung und dem Erwerb von Kompetenzen. Und wenn das nicht passiert, ist die Weiterbildung halt auch nicht so richtig gut.
Und am Ende muss man ja auch wieder feststellen, natürlich haben wir einen Selection Bias. Viele Leute, die dort erscheinen, sind Leute, die sehr engagiert sind, sehr genau hingucken und dann natürlich auch genau wissen, wo viele Dinge falsch laufen. Was nicht bedeuten muss, dass es überall falsch läuft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass problematische Weiterbildung, um es mal vorsichtig zu sagen, deutlich weiter verbreitet ist, als alle zugeben wollen. Und deswegen sind wir ja so hier in Hamburg, dass wir auf diesem Thema so rumreiten und sagen, ja, Qualitätssicherung, Umfragen, essentielle Meilensteine, um sicherzustellen, dass die Qualität auch wirklich so ist, wie sie sein soll. Das war ein Thema, das uns dort sehr beschäftigt hat. Gut, dein Leib- und Magenthema, die Prävention, war ja auch dabei vertreten und wir hatten unter deiner Leitung sozusagen auch Anträge vorbereitet.
Ja, das ist auch nicht nur aus Hamburg gekommen, sondern auch aus Bayern. Da sind ziemlich ähnliche Anträge gestellt worden, wobei unser Antrag in Hamburg aus Hamburg mehr noch die Ausrichtung hatte, zum einen die Struktur der Präventionslandschaft zu verändern. Wir kritisieren ja, dass es immer zwar viele kleinere Präventionsprojekte gibt, die aber von sehr unterschiedlicher Qualität und Evaluation sind und die vor allen Dingen viele Bevölkerungsgruppen, die wir mit Appellen nicht erreichen, dass die von diesen Projekten nicht profitieren. Also es gibt ja dieses Präventionsparadox, die Leute, die sich das anhören, die wissen sowieso Bescheid und die anderen erreichen wir eben halt nicht. Und darum muss es eine ganz starke Struktur geben, die sozusagen jeden Menschen in Deutschland die Gelegenheit gibt, in dem Lebensraum, in dem er sich jeweils befindet von Anfang an, ein Gesundheitswissen und eine Gesundheitsförderung zu erfahren. Und darum muss man sich jetzt mal kümmern.
Und wir hatten ja mit den meisten Anträgen sehr großen Erfolg, mit einer Ausnahme. Und das betraf ja genau diesen Themenkomplex, ja, paradoxerweise.
Schulfachgesundheit, ein umstrittenes Thema. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass bereits die vorhergehenden Ärztetage sich schon dafür ausgesprochen haben. Diesmal ist es aber an den Vorstand überwiesen worden, also nicht positiv abgestimmt worden. Ich finde aber immer noch,
aber
dass
auch nicht
es
abgelehnt.
Das nein,
ist der Vorstand
auch nicht abgelehnt. Das wird ja immer argumentiert, dass es auch ein Querschnittsfach ist, das in anderen Unterrichtsfächern dann auch mitbehandelt wird. Aber ich glaube, es wäre schon gut, wenn man sich dem Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung in der Schule von Anfang an mir nähern würde, sogar schon davor, auch schon im Kindergarten und Kita-Alter.
Aber dafür sind ja unsere Weiterbildungsanträge auch an den Vorstand überwiesen, aus technischen Gründen zugegeben, neben vielen, vielen anderen Anträgen. Dazu gehört ja auch der Antrag, den wir gestellt haben zur Qualitätssicherung, ebenso aber auch zur optimierten Nutzung des E-Logbuchs.
Wichtiger Antrag, ja.
Und sicherlich werden wir es dann in der Vorstandsklausur nochmal vorgelegt bekommen und uns damit befassen. Hamburg kann natürlich davon ausgehen, dass wir unserer eigenen Linie treu sind und dass ich nicht unsere eigenen Anträge als Vorstandsmitglied dann kassiere. So wird es ganz sicher
nicht
sein.
Aus. Aber es ist ja auch ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die BEC dann, also die Bundesärztekammer, diese Anträge einfach nur einsammelt und dann nichts mehr damit passiert. Das stimmt ja gar nicht. Sie werden ja dann diskutiert und du weißt ja, wie es weitergeht, selbst am besten.
Ja, das macht ja irre viel Arbeit, ehrlicherweise, weil wir dann damit uns in der Klausurtagung damit befassen, lassen müssen, auseinandersetzen müssen, was die Kolleginnen und Kollegen mit dem Antrag erstmal gemeint haben können. Es ist nicht immer selbstverständlich, ja, was damit gemeint ist. Und da muss man überprüfen, ob sich das beißt mit vorangegangenen Anträgen, ja oder nein. Und dann muss man schauen, wie man am ehesten im Sinne des Kollegiums entschieden hätte. Und es gibt Fälle, wo wir sagen, naja, können wir so nicht entscheiden, muss man vielleicht doch zurückspielen an den Ärztetag und das irgendwie in einem Leitantrag verarbeiten, wenn es größere Themen sind, ja, wozu sich dann das Kollegium eine Meinung bilden soll. Aber das bringt mich zu einem Thema, das wir auch nicht diskutiert haben, nämlich die Frage der Struktur des Ärztetages selbst. Das zeigt für mich mal wieder das Dilemma. Jeder Versuch, die Struktur des Ärztetages zu ändern, wird sehr oft konterkariert mit dem Argument, jede Änderung wäre undemokratisch. Ich frage mich, was da dran demokratisch ist, wenn wir aufgrund der Vielzahl der Anträge und der Kürze der Zeit, zum Beispiel die Redezeit der Delegierten, jedes Mal regelhaft kürzen auf 2 Minuten mittlerweile. Früher waren eher 3 Minuten und in Ausnahmefällen 2 Minuten. Jetzt sind 2 Minuten Redezeitbegrenzung fast schon der Regelfall gewesen.
Oder wir haben das verkürzte Verfahren.
Oder wir haben verkürzte Verfahren, wo wir nicht gar nicht ausführlich über die Themen reden. Oder es bleibt so viel übrig, dass es quasi in toto an den Vorstand überwiesen wird. Also ich kann jedem Kritiker einer Veränderung dieser Struktur sagen, haltet ihr das für demokratisch, wie wir das jedes Jahr machen? Ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also ich hatte gehofft eigentlich, dass wir haben es ja im Vorfeld auch diskutiert, dass wir das noch beantragen können. Wir haben uns aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden, aber es sollte unbedingt eine zeitliche Entzerrung auch stattfinden. Erstmal sind die Tage recht lang und man kann natürlich die berufspolitische Diskussion getrennt davon führen, wie man die Anträge im Einzelnen bearbeitet. Die Anträge befassen sich ja häufig mit Kleinigkeiten, kleinen Fragen, die auch wichtig sind. Aber es ist so ein Gemenge, wo vielleicht auch mal die übergeordnete Fragestellung, die ja zum Beispiel in der Eröffnungsveranstaltung angesprochen worden ist, sowohl von unserer Bundesgesundheitsministerin als auch von Frau Renneberg als Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Wie wird unser Gesundheitssystem der Zukunft aussehen? Das wäre schon mal eine Diskussion wert.
Und damit sind wir antichronologisch jetzt beim Anfang des Ärztetages angekommen. Ja. Die Rede von Frau Wagen war auch großes Thema bei uns. Wir hatten nicht den Eindruck, dass wir viel Konkretes hätten dazu entnehmen können, außer vielleicht, einer vorsichtigen Bekenntnis zu dem, dass sie macht, ohne die Bereitschaft, etwas dran zu ändern, auch wenn der Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt ja den Vorschlag gemacht hatte, zum Beispiel die Krankenhausreform erstmal on hold zu setzen, um weitere Veränderungen daran vorzunehmen.
Zeitliche Entzerrung, das war sein Vorschlag, aber das hat sie ja eigentlich eindeutig abgelehnt. Das soll jetzt durchkommen und ich glaube, das hat politische Gründe. Da muss man jetzt mal Ergebnisse vorgezeigt werden. Aber die Frage ist natürlich, ist die Verteilung der Lasten, die sich durch die Haushaltslage ergeben, wirklich der Weisheit letzter Schluss? Da hat zwar die Kommission viele Vorschläge gemacht, aber welche Vorschläge man nun übernimmt und in die Gesetzesvorlage übernimmt und in den Referentenentwurf, das ist ja eine Frage, die kann man noch diskutieren. Aber es soll jetzt Ergebnisse geben und ob wir nun mit allen Ergebnissen leben können, das muss man erstmal sehen. Angeblich soll es ja starke Auswirkungen auf die ambulante Versorgung dann haben. Und das haben die Verbände laut genug angekündigt.
Ja, und im Kontext dessen, was du vorher auch gesagt hast, muss man ja am Ende sagen, dass bei uns immer wieder der Eindruck entsteht. Und so hatten wir übrigens auch einen Antrag dazu reingebracht, dass wir auch diese GKV-Reform sehr kritisch sehen, weil primär der Eindruck aufkommt, dass was im Vordergrund steht, ist eine Begrenzung der finanziellen Ausgaben. Es ist nicht so die Idee, am System selbst etwas zu ändern. Du hast gesagt, so die grundsätzliche Frage, wie soll die Struktur des Gesundheitswesens sein in Zukunft? Welche Leistungen sollen prinzipiell erbracht werden, welche nicht? Das wird ja gar nicht angegangen, das wird ja gar nicht thematisiert, sondern das Ziel aller Reformen, die wir bis jetzt gesehen haben, diese eingeschlossen waren, primär die Kosteneindämmung. Und das war nie vom inhaltlichen Ende gedacht. So ist zumindest die Wahrnehmung vieler unserer Kolleginnen und Kollegen gewesen. Und in dem Sinne haben wir auch unseren Antrag formuliert, der einen besonderen Spin hatte, über den wir häufig gesprochen haben, wir beide. Und das ist die Frage, welche Zuständigkeiten gehören in die Hände der gesetzlichen Krankenversicherung?
Also ich teile deine Einschätzung, dass Gesundheitspolitik zu oft Sparpolitik gewesen ist. Das ist, zieht sich durch bis in die 90er Jahre, war vielleicht auch erforderlich in Teilen. Aber wir haben ja jetzt doch eine andere Situation durch die geplante Nutzung der EPA. Also wenn dieses Gesetz kommt, das GEDIG-Gesetz für Daten und digitale Innovationen im Gesundheitswesen, dann werden diese Daten in großem Umfang genutzt werden. Und man muss jetzt mal schauen, was mit der ärztlichen Schweigepflicht und diesen Fragen in diesem Zusammenhang sein wird. Die EPA ist natürlich eine wichtige Informationsquelle auch für Patientinnen und Patienten, aber es wird die Nutzung eben sehr viel weitergehen sein. Und das ist dann schon auch eine Strukturfrage.
Ja, zumal sagen die Entscheidung, die die Datenfreigabe heute ermöglichen, möglicherweise in Zukunft gar nicht mehr zurückzuholen und zurückzubringen, sind mit entsprechenden Konsequenzen. Was das für die unabhängige Forschung bedeutet,
ja,
das ist kritisch zu sehen. Ich glaube, dass die Möglichkeiten, die wir heute schaffen, sind Möglichkeiten für die freie Wirtschaft, weniger für die unabhängige Forschung. Und das, was viele KritikerInnen auch bemängeln, ist, dass man damit den Krankenkassen Möglichkeiten gibt, zur Lenkung und Steuerung der Patientinnen und Patienten in einer möglicherweise nicht statthaften Art und Weise, weil es letzten Endes einen Interessenskonflikt gibt, wenn ich zugleich die Person bin, die bezahlt, aber gleichzeitig auch entscheiden kann, welche Leistungen in Anspruch genommen werden dürfen und welche nicht. Und das ist etwas, was sich aus meiner Sicht beißt. Und das war der Kern einer deiner Forderungen, die du mit in diesem Antrag formuliert hattest.
Und der andere Aspekt ist natürlich, den ich auch immer noch sehe, ist, dass es ein Teil der, gerade der erkrankten multimorbiden Patientinnen ist, der nicht digital die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel einem Ersteinschätzungsinstrument auf digitalem Wege vor dem Arztkontakt zu nähern und das entsprechend auszufüllen, was ja ein mögliches Szenario ist, auf das wir losgehen. Der Zugang, der freie Zugang zur ärztlichen Versorgung, auf welchem Weg auch immer, ist schon ein wichtiger Aspekt.
Das ist absolut so. Und da sieht man, glaube ich, die große Bandbreite der Themen, die wir in den wenigen Tagen angesprochen haben auf dem Deutschen Ärztetag. Sicherlich können wir noch 2 Tage uns drüber unterhalten, aber so langsam kommen wir ans Ende unseres heutigen Programms. Ich glaube, das ist endlich etwas angesprochen, das schon lange angesprochen gehört hat. Ich würde mir wünschen, dass wir für alle anderen Themen im Gesundheitswesen auch die Offenheit an den Tag legen, gerade mit den sperrigen, kritischen und schweren Themen so offen umzugehen, ich sag mal, bevor es knallt. Was meinst
du? Das ist jetzt ein schönes Schlusswort, denn die Atmosphäre in Niedersachsen, und das ist auch ein Dank an die Organisatoren und Organisatoren dieses Ärztetages, war eigentlich offen und es waren auch gute Diskussionen. Und das ist die Voraussetzung, finde ich, dafür, dass wir gute Lösungen finden und gemeinsam finden. Der gemeinsame Aspekt mit der Politik könnte noch ein bisschen mehr ausgebaut werden.
Ich glaube, ich kann mich nur dem anschließen und noch dazu vielleicht persönlich ergänzen, dass ich auch die neue Kammerpräsidentin in Niedersachsen, Frau Dr. Renneberg, als sehr nicht nur gastgeberisch herzlich, sondern auch als sehr offen und weltoffen in der Diskussion und im Umgang erlebt habe. Ich freue mich, dass sie dabei ist im Vorstand. Ich empfinde das als eine Bereicherung und bin sehr gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit in dem Gremium, auch wenn wir uns von früher natürlich kennen. Aber jetzt in der neuen Position und in dieser neuen Aufgabe. Ich hoffe, dass auch diese Veränderungen immer einen neuen Spirit auch in den Vorstand reinbringen und uns alle, ich nehme mich da gar nicht raus, auch etwas mehr Anstoß geben, neu zu denken und in die Zukunft zu denken und uns zu lösen von der Art und Weise, wie wir bis jetzt die Dinge betrachtet haben. In diesem Sinne,
tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und hören Sie bald wieder rein.